Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Franziska Gänzler ist Mitte 30, hat Kunst und Literatur studiert, war Finalistin beim Berliner Open Mic Wettbewerb mit einer Kurzgeschichte, die sie jetzt zu ihrem ersten Roman weiterentfaltet hat. Ewig Sommer heißt er. Wir sind jetzt verbunden mit der Autorin in einem Studio in Augsburg. Guten Morgen, Frau Gänzler, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, guten Morgen.
Ihr Roman spielt in einem Deutschland der vielleicht nahen Zukunft, in dem riesige Waldbrände wüten und das noch im Oktober. Derzeit brennt es ja bei uns an vielen Ecken. Es muss schon wenig seltsam für Sie sein, wenn Sie jetzt Ihren Roman in die Hand nehmen, dessen Idee ja schon doch ein paar Jahre alt ist, oder?
Ja, also die Waldbrände sind noch nicht so lang in dieser Geschichte drin gewesen. Das kam tatsächlich Anfang 2020, als diese starken Waldbrände in Australien auch so viel in den Medien waren. Und? Aber ja, es ist tatsächlich seltsam, wenn dann manche Dinge berichtet werden, in die ich mich so reingedacht habe, eher fiktiv vor 2 Jahren.
Das heißt sozusagen, Ihre Geschichte war zuerst da und dann kam das Setting hinzu.
Genau.
Wir sind in einem kleinen fiktiven Kurort, Bad Heim heißt er, wo die Ich-Erzählerin Iris lebt. Im Katastrophenmodus, muss man ja so schon sagen. Da harrt sie aus in einem Hotel, das schon ihrem Großvater gehört hat und jetzt ganz verlassen ist. Können Sie uns diese Atmosphäre einmal beschreiben? Wie haben Sie sich da hineingedacht?
Hineingedacht habe ich mich eigentlich so, dass zuerst das Hotel da war. Das war am Anfang für mich eher noch so ein Hochhaus und ich habe mir irgendwie vorgestellt, wie Iris oben quasi in so einer Art Penthouse-Setting, wo es irgendwie so einen Pool gibt und so und da auf diese Waldbrände so runterblicken kann, beziehungsweise kam das dann eben so zusammen, diese Vorstellung. Und irgendwie brauchte es für mich dann aber so ein bisschen intimeren Rahmen, um diese Geschichte zu erzählen, und so wurde das Hotel eben kleiner. Und dann kam so eins zum anderen eben, also die Geschichte war schon da, dass eben Iris in einem Hotel lebt und dann eine Mutter und ein Kind dazukommen. Dann kamen diese Waldbrände dazu und nach entwickelte sich die Geschichte dann eigentlich so beim Schreiben.
Jetzt haben Sie es schon gesagt, das Buch beginnt damit, dass Iris eben überraschend 2 Gäste bekommt. Also das Hotel ist völlig verlassen, ne? Sie wohnt alleine da. Mhm. Also trotz Beherbergungsverbot, das im Waldbrandgebiet ja eigentlich gilt, Dori und Ilja, Mutter und Tochter, treffen da ein. Wer sind denn die beiden?
Ja, man weiß es eigentlich lange nicht so genau. Es ist eine Mutter, die auch Mitte 30 ist, wie auch Iris selbst. Und die Situation ist die, dass Iris keine Reservierungen entgegennehmen darf. Wenn allerdings jemand direkt ins Hotel kommt und dort nach einem Zimmer fragt, dann darf sie diese Gäste eben schon beherbergen. Also es gibt so Loopholes quasi innerhalb dieser Regelwerke. Und nach lernen die beiden sich eigentlich so kennen durch Beobachtung. Und Iris stellt fest, dass Dori sehr zurückgezogen ist, sich auch teilweise nicht so um Ilja kümmert, wie das ein kleines Kind insbesondere in dieser Gefahrensituation doch brauchen würde. Und sie übernimmt dann selbst auch ein bisschen Mitverantwortung für das Kind. Und ja, ganz lange bleibt eigentlich unklar, was deren Situation ist.
Das macht die Spannung in Ihrem Buch aus, dass man immer gar nicht so weiß, was da eigentlich passiert, auch mit den beiden, und dass Iris die beiden aufnimmt. Man, was bedeutet das denn für Sie, als die beiden auftauchen? Wie man ihr Leben verändert sich dann schon, ne?
Iris Leben ist ja sehr ruhig und sie hat sich da so eingerichtet in diesem Hotel. Sie hat nach und nach begonnen, diese leeren Räume auch für sich zu nutzen und beschäftigt sich mit den Bränden, aber hält diese auch irgendwie nicht so für ihre Angelegenheit mehr oder weniger, weil dazwischen verläuft eben der Fluss und es gibt immer dieses Narrativ, solange die Brände nicht über den Fluss kommen, ist Bad Heim auch irgendwie sicher. Und erst versucht sie ein bisschen so einen Hotelalltag aufrechtzuerhalten und macht immer dann Frühstück. Ja, versucht eigentlich in diese Rolle wieder reinzufinden. Aber ja, sie wird mehr und mehr in deren Geschichte auch involviert.
Ich meine, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, warum bleibt denn Iris eigentlich in diesem Hotel? Hat es jetzt nur mit der Familientradition zu tun? Und an einer Stelle, in so zwei Sätzen kommt mal raus, dass irgendetwas war mit einem Freund oder einer Freundin und dass da irgendwie ein Kummer herrscht, aber der wird auch gar nicht ausgeführt. Das war sehr große Absicht von Ihnen, glaube ich, und das gelingt dann literarisch so toll, dass es sozusagen nicht alles erzählt, nicht alles erklärt wird, ne?
Ja, ich glaube, das ist ja auch so eine menschliche Sache, dass man eigentlich meistens nicht das ganze Bild hat von anderen Personen und vieles immer Interpretation ist. Und das ist auch Iris Rolle eigentlich dann Dori gegenüber, dass sie vieles nicht weiß und vieles auch so erstmal vermutet und beobachtet. Und Lesenden geht es wahrscheinlich mit Iris auch so, weil man nicht wirklich nachvollziehen kann, warum sie auch in gewisser Weise passiv bleibt. Und zugleich hat sie auch einfach keine Perspektive. Sie hat kein Kapital. Sie hat ihr Leben eben dort, wie viele Menschen. Und es ist nicht so leicht, weil sie nicht einfach dieses Hotel verkaufen kann und mit dem Geld woanders anfangen kann, weil natürlich dieses Grundstück nicht mehr viel wert ist. Und ja, so fügt sich irgendwie so ein gewisses begrenztes Setting für sie.
Und dann kommt ein richtig gehendes Thriller-Moment hinzu, weil nämlich das Telefon klingelt und ein Mann in der Leitung ist, der nach einer jungen Frau mit einer Tochter fragt. Er ist auf der Suche. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das verraten dürfen, wer das ist, Frau Gensler, weil wir vielleicht vielen Leserinnen und Lesern dann schon den Spaß verderben. Ne? Aber das ist schon so ein Krimi-Moment, ne?
Ja, also genau, vielleicht lassen wir es offen.
Wir lassen es offen, ne? Ich meine, was in Ihrem Roman noch dazu kommt, noch was anderes. Ich habe gehört, mir hat jemand erzählt, dass diese Anekdote über eine Mutter, die mit ihrer Tochter also länger als geplant in einem Hotel strandet, dass es das in ihrer Familie selbst gegeben hätte, oder? Stimmt das? Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Das war 1956, glaube ich, oder 1957. Auf jeden Fall war meine Oma mit meiner Mutter in einem Hotel gestrandet. Und gab in Augsburg oder um Donauwörth rum, wo die gelebt hatten, einen Polio-Ausbruch und sie durften nicht zurück. Und sie konnten auch nicht zurück in die DDR, wo sie vorher waren und irgendwie wegen Visa-Fragen. Und diese Geschichte, die mir immer so erzählt wurde, war eben, wir waren dann da, ich glaube, es waren 6 Wochen.
6 Wochen?
Und ich glaube schon, also mag sein, dass meine Mutter mich jetzt im Nachgang korrigiert, aber ich weiß, dass meine Oma nur Sommerklamotten dabei hatte, dass es dann so langsam in den Herbst gekippt ist und sie so ein Mäntelchen gestrickt hat für meine Mutter. Und in der Geschichte, mit der ich beim Open Mic war, kommt auch dieses Mäntelchen vor, also da strickt auch eine Frau einen Mantel. Und das ist eben tatsächlich basierend auf dieser Familiengeschichte, die mir öfters erzählt wurde.
Auf den Mantel haben Sie, glaube ich, im Roman verzichtet. Ich meine, da braucht keiner einen Mantel, weil es da ständig so, weil es da so heiß ist. Aber mit dieser Anekdote, die auch mit der Krankheit zu tun hat, da sind wir schon bei diesem Punkt. Sie haben den Roman ist Ihr erster, und Sie haben ihn in einer Zeit geschrieben, die für viele von uns eine wirklich schwierige war und eigentlich immer noch ist, nämlich der zweite lange Corona-Lockdown, ne, im Frühjahr 2021. Und Spuren dieser Zeit, die finden sich auch viele im Buch, so das Maskentragen, die Warn-Apps, die ihre Ich-Erzählerin ständig checkt, das Beherbungsverbot, das natürlich dann auch damals gegolten hat, Ausgangssperren. Mit den Bränden kommt sozusagen dieses zweite Katastrophenmotiv dazu. Mhm. War das jetzt Zufall oder haben Sie gedacht, na, das passt jetzt?
Eigentlich war es so ein Gedanke. Also ich hatte mir während dem ersten Corona-Jahr auch Notizen gemacht und ich hatte dann diese Vorstellung, dass eigentlich, wenn so eine Krise auftritt, welcher Form auch immer, die breite Gesellschaft so trifft, dass dann auf verschiedenen Ebenen immer reagiert wird und dass das eigentlich anwendbar ist. Und beim Schreiben war es eigentlich dankbar, weil ich dachte, viele Dinge muss ich nicht groß erklären. Mhm. Hätte ich das Buch jetzt vor 5 Jahren geschrieben, hätte ich da ganz anders so einen Kontext schaffen müssen, was zum Beispiel diese Ausgangssperren angeht oder dieses Gefühl von, ist die Ampel auf Orange, dann gilt Lockdown.
Ja, in 10 Jahren, wenn man denn einen Roman liest, oder in 20, dann muss man wahrscheinlich Anmerkungen dazu machen, dass man das erklärt. Es ist eine natürlich kein Corona-Roman geworden, sondern ein Roman, ja, der mit so vielen Krisen- und Bedrohungsszenarien arbeitet. Ne? Also die Waldbrände, die kommen immer näher, es wird immer bedrohlicher. Ihr Verlag wirbt jetzt da schon mit einem Klima-Fridays-for-Future-Roman, also so eine Dystopie, die uns allen etwas lehren soll. Wie gefällt Ihnen denn das?
Ich habe gar nicht drüber nachgedacht bisher, ob mir das gefällt. Ich finde, es ist tatsächlich natürlich so, es ist in gewisser Weise ein Klimaroman, wobei ich finde, das ist nur eins von vielen Motiven. Für mich persönlich steht eigentlich Doris Biografie im Vordergrund. Aber ja, es ist natürlich gut, wenn die Klimakatastrophe auch präsent ist und man sich damit beschäftigt.
Ich meine, so viel dürfen wir vielleicht verraten. Mit dem Anrufer geht natürlich schon eine durchaus dramatische Handlung dann los, weil obwohl Iris erstmal sagt, ich weiß von nix oder so, bleibt er hartnäckig und findet natürlich in diesem menschenleeren Dorf dann doch schon Ansatzpunkte. Aber mehr wollen wir jetzt wirklich nicht verraten. In einem Interview, das ich mit Ihnen gelesen habe, ein anderes Interview, Frau Gensler, da wurden Sie mal gefragt, was Literatur Ihnen bedeutet, und Sie haben geantwortet, also so eine schöne Sentenz einfach. Im besten Fall klärt sich etwas, was vorher nicht greifbar war.
Ja.
Gibt es so eine Klärung in Ihrem Roman? Nein. Ne?
Für mich persönlich irgendwie klärt sich beim Schreiben immer was, weil ich nicht voll wissend an den Prozess rangehe, sondern nach und nach zum Beispiel die Personen sich mir mehr oder weniger vorstellen. Wie es für Lesende ist, kann ich jetzt nicht so gut beantworten. Vielleicht, ich hoffe es.
Am Ende habe ich gedacht, diese Iris in ihrem Hotel, das ist eine super Figur. Könnte man da nicht noch weitermachen?
Das wurde ich gestern erst gefragt, weil ich glaube, viele wüssten vielleicht gern, wie es dann tatsächlich dort in 5 Jahren aussieht oder so. Und gestern dachte ich dann, ach, vielleicht könnte ich mal so eine Kurzgeschichte noch schreiben, so nachschieben.
Es klingt vielleicht jetzt seltsam, aber ich musste zwischendurch beim Lesen immer an diesen alten Stephen King-Roman denken, Shining, wo Jack Nicholson, also das war dann der Film, ja auch in einem einsamen Hotel dann so Hausmeister wird, mitten im Winter. Oder ist eine ganz andere Geschichte. Aber irgendwie hatte ich so fast so ein bisschen so einen Gedanke, so mit so einem klaustrophobischen Gefühl, das Hotel, diese leeren Gänge, die leeren Zimmer, die nicht mehr sauber gemacht werden. Es hat großen Spaß gemacht, diesen Roman auf jeden Fall zu lesen. Und Glückwunsch dazu, ja, danke, Franziska Gensler, Ewig Sommer. Der erste Roman von Franziska Gensler ist jetzt im Verlag Keinen Aber erschienen. 208 Seiten, kosten 23 €. Alles Gute dafür nochmal und
Dankeschön.
Vielen Dank
ja,
für dieses Gespräch auch. Hier im Deutschlandfunk Kultur. Tschüss.
Tschüss.